Ja, vielen Dank für die Einladung. Lieber Andrea, lieber Michael, lieber Gottfried, ich bin sehr gerne in Herrnstein und erinnere mich immer ganz, ganz toll an die lebhaften Diskussionen, die es hier gibt. Ja, Bauch ist für mich momentan ein sehr emotionales Thema, weil ich habe einen 12 Wochen alten Buben und da rätseln wir auch immer, was mit seinem Bauch los sein könnte, fast jeden Abend. Die Fälle, die Sie in der oder anderen Form vielleicht selber erlebt haben, vielleicht typische Fälle, die bei Ihnen auch auf der Intensivstation vielleicht liegen könnten. Zunächst möchte ich beginnen mit einer 77-jährigen Dame, bekannter koronarer Herzerkrankung, als Vorerkrankungen zu erwähnen, eine mittelgradige Mitralstenose und Vorhofflimmern. Diese Dame kam nach einem positiven Stresstest routinemäßig zur Herzkatheteruntersuchung letztes Jahr. Und für die vielleicht nicht so vertraut sind mit dem Koronarangiogramm, also der Befund war relativ drastisch. Sie sehen hier schon stark verkalkte Koronargefäße, hier eine höchstgradige LAD-Stenose, aber es kommt noch schlimmer in den nächsten Projektionen. Es war also nicht nur die höchstgradige LAD-Stenose, also Wachen, wenn Sie hier sehen, hier ist ein spülter Plug im Hauptstamm und hier eine CX-Abgangsstenose. Weiters hatte die Dame noch ein RCA-Problem, wie wir gleich sehen werden. Nämlich auch eine höchstgradige Ostiumstenose der RCA und in der Peripherie hat das Gefäß auch nicht gut ausgesehen. Auch obwohl unser Zentrum aggressiv ist, was die Interventionen betrifft, so ist für diese Patientin doch initial entschieden worden, dass sie zur Bypass-Chirurgie kommen sollte. Sie kam, wie das bei uns so üblich ist, auf die Akutliste bei Hauptstammstenose. Und in der Wartezeit, also eigentlich nur 5 Tage später, entwickelt die Patientin einen NSTEMI, also einen Nicht-ST-Elevationsmyokardinfarkt, und entwickelte einen Status Anginosus, welches notwendig machte, dass die Patientin auf die Intensivstation kam. Man legte eine Ballonpumpe, unter der sie sich halbwegs stabilisiert hat. Und dann kam sie akut zur Operation am 21. November. Sie bekam einen Dreifach-Bypass mit einer Lima und 2 Venen zu CIX und RCA. Der postoperative Verlauf, würde ich mal sagen, war dann überraschend unauffällig. Sie kam natürlich mit inotropen Support. Die Ventrikelfunktion, das habe ich Ihnen noch nicht gesagt, war mittelgradig reduziert, aber die Extubation konnte am selben Tag passieren und 2 Tage später konnte sie schon auf die Normalstation verlegt werden. Leider am Tag nach der Verlegung entwickelt sie einen Schockzustand mit folgendem Bild, also mit einem drastischen Blutdruckabfall, mit einer Hyperventilation, Tachykardie bei bekannten Vorflimmern, das Laktat stieg, sie war nurisch, die F bei 30% war noch schlechter als vor der Bypass-Operation, die zentralvenöse Sättigung war 47,8%, sie war azidotisch, bei deutlich erhöhten Füllungsdrucken. Zusätzlich liegt die Patientin unter einer abdominellen Symptomatik, sie hatte also Druckschmerz über den gesamten Abdomen, fehlende Darmgeräusche, gelblich-bräunliches Magensekret und auch Blut im Stuhl. Überraschenderweise, also die Kollegen sind gleich mit ihr dann aufgrund dieser Symptomatik in die CCD gefahren, ich kann die Bilder schnell verblättern. Es war nämlich nichts Besonderes in der CD, es war kein Hinweis für ein thromboembolisches Geschehen, kein Hinweis auf Ischämie. Nun gut, die CD, ich habe Ihnen das noch nicht gesagt, die Patientin hat also nicht nur diese abdominelle Symptomatik, sondern hat auch Schockleberzeichen entwickelt, Zeichen einer ischämischen Hepatitis. Die GOD stieg rasant an bis auf knapp 3000, die CD wurde genau zu dem Zeitpunkt durchgeführt, wo die CD eigentlich den Peak erreicht hatte und trotzdem war sie eben am Beginn negativ und die Symptomatik hat sich zwar nicht eindeutig beruhigt, aber man hat dann gesagt, na gut, dann wird man es halt konservativ probieren in der Situation. Aber trotzdem, es wurde nicht besser, im Gegenteil, die Patientin wurde sukzessive schlechter und sie wurde dann labradomiert. Und es zeigte sich also eine ausgedehnte Dünndarm- und auch Dickdarmnekrose und es blieb nur 110 cm Rest Dünndarm übrig. Sie bekam ein Jejunostoma, auch die Gallenblase wurde mitoperiert bei dieser Operation. Hier sieht man den histologischen Befund des Darmpräparates, also frische ischämische Schleimhautnekrosen, phlegmonöse Entzündung ohne Gefäßverschlüsse. Der Resektionsrand war vital bei dem eingesandten Präparat. Die OP, Sie sehen also, das war der GOT-Verlauf, die OP war ja knapp danach, das war nicht ganz 24 Stunden später die OP, bei mit diesem ausgeprägten Befund und trotzdem war die CT zu Beginn negativ. Der postoperative Verlauf verlief dann erwartungsgemäß protrahiert, sie hatte eine ausgeprägte Inflammationsreaktion, konnte dann aber am 3.12. extubiert werden. Sie hatte ultratachykales Vorhofflimmern, hatte dann noch Proarrhythmien durch Amiodaron, konnte aber am 9. Dezember verlegt werden. Es kam zu keiner Rück-OP bei dieser Patientin. Sie hatte also einen sehr kurzen Darm, auch eine Malabsorption. Aber der verbliebene Rektumstumpf bzw. das verbliebene Sigmoid hätte das nicht verbessert. Sie wurde nicht rückoperiert. Laut unserem Computer ist die Patientin mittlerweile leider verstorben. Wir wissen aber nicht genau, warum. So viel zum ersten Fall. Fall 2. Mein 67-jähriger Mann, der in einem Krankenhaus zur Kontrolle nach einer totalen Prostatektomie kam, vor wenigen Wochen, er litt in der Wartezeit im Vorraum eine Asystolie. Er wurde beobachtet und es erfolgte eine kurze Wiederbelebung, nur 5 Minuten. Er wurde dann zu uns gebracht von diesem Spital. Also das Laktat war relativ hoch am Anfang, er hatte ein akutes Nierenversagen. In der transesophagealen Echokardiographie sah man lediglich eine gering reduzierte Linksventrikelfunktion mit einer Akinesie im Bereich der basalen Hinterwand und eine mittelgradige Mitralinsuffizienz. Es kam dann einen Tag später zu einem deutlichen CPK-Anstieg mit einer Hyperkalämie. Der Patient musste hemodiafiltriert werden, der Patient kam in den Schock. Es wurde begonnen, neben Noradrenalin auch mit einer Syntax-Therapie. Und das Abdomen imponierte stark meteorisch gebläht. Es wurde ein intraabdomineller Druck gemessen, der 25 mm HG-Betrug, also erhöht war. Die Abdomen-CT, das will ich nur kurz sagen zu dem Zeitpunkt, hat schon was gezeigt. Der gasmarkiertes Kolon, aber trotzdem, es zeigte sich kein Hinweis in der CT für Darmischämie und so wurde der Patient auch diesmal wieder konservativ weiter betreut. Die CPK war dann letztlich auch fallend, das Laktat auch fallend, der Patient wurde kontaktierbar, konnte dann extubiert werden 2 Tage später. Er hatte dann Rhythmusprobleme, wie Sie hier sehen, musste auch elektrisch kardiovertiert werden. Und plötzlich am 23., also 4 Tage später nach dem ganzen Event, entwickelte sich plötzlich ein profunder Durchfall, Schockzeichen, Laktatanstieg und der Patient musste reintubiert werden. Diesmal war die CT nicht mehr so unauffällig. Sie sehen das jetzt auch schlecht. Ich bin auch kein Radiologe, deswegen möchte ich das gar nicht so kommentieren. Aber was Sie hier sehen können, sind so Lufteinschlüsse im submukosale Lufteinschlüsse und auch im Segment 4 der Leber waren ischämische Gebiete bei deutlich gesamtdistendiertem Dünn- und Dickdarm. Der Befund. Man spricht also bei so Lufteinschlüssen dann von der Pneumatosis intestinalis und man sieht auch eine Verdünnung der Darmwand festgestellt mit einer Darmwand-Ischämie-CT festgestellt. Das Kolon war nicht betroffen. Dieser Patient kam dann akut zur Laparotomie und das sieht man jetzt leider von hinten gar nicht gut. Das war halt das wollte ich, weil das halt alles so akut war, noch demonstrieren. Das war also der handschriftliche Befund auf dem OP. Und es war eine 90-prozentige Dünndarmnekrose, auch eine Nekrose des Colon Aszendens, eine Nekrose des Colon Transversum und auch Leberembolien wurden festgestellt. Angesichts dieser Situation wurde nicht operiert, der Bauch wurde wieder verschlossen und der Patient ist leider am selben Tag verstorben. Die Histologie der Leber zeigte also eine ischämische Hepatitis mit einem Perfusionsausfall der Leber und zwar eine läppchenzentrale Leberzellnekrose. Zum dritten Fall. Zu uns kam ein 58-jähriger Patient, der Vater einer Schwester von uns, mit akuter Linksherzinsuffizienz. Der Mann ist Landwirt, den ganze Landwirtschaft allein geführt hat. Plötzlich aus heiterem Himmel beim Fliesenlegen hat er sich schlecht gefühlt, hat sich hingelegt. Auffällig in seiner Voranamnese war ein Zustand nach Adrenalektomie bei Kohn-Syndrom. Ansonsten hat er lange Jahre einen hohen Blutdruck gehabt, aber sonst ist ihm eigentlich immer gut gegangen. Jedenfalls am 24. September letzten Jahres hat er sich plötzlich akut schlecht gefühlt. Er kam dann in einem Krankenhaus bei ihm in der Nähe und dort kam er einen kardiogenen Schock, einen AV-Block 3 entwickelt. Und er kam dann am 28.09. unter hohem Katecholamin, also relativ hohem Katecholaminbedarf zu uns. Und das war das initiale CAVA-Gas, 40-45% Sättigung, war 20% das TMD und die CK war erhöht. Alles deutete darauf hin, im Sinne, dass es wurde schon initial mit Chirurgen Rücksprache gehalten bezüglich Assist-Device. Man wollte ja noch zuwarten, man hat gehofft, dass es vielleicht akut reversibel sein könnte. Jedenfalls der Zustand hat sich verschlechtert, dieses Patienten, und am 30.09. war ein profunden kardiogenen Schock. Es wurde gesagt, okay, der Norbedarf war noch nicht so hoch, man will noch ein bisschen zuwarten, dann kam leider Kammerflimmern dazu, der Patient wurde protrahiert, reanimiert, unter Reanimation wurde die ECMO implantiert und erst dann war es möglich, das Kammerflimmern zu beenden. Es war also initial kein pulsatiler Fluss. Wie man sich vorstellen kann, neurologisch hat der Patient das Gott sei Dank gut überstanden, die 90 Minuten, war das ein protrahiertes, schwieriges ECMO-Weaning, die Explantation erfolgte dann, also wenn man jetzt vergleicht, nach wie vielen Tagen, also nach 12 Tagen, unter ECMO hat sich der linke Ventrikel so weit stabilisiert, dass man die ECMO weanen konnte. Wir waren also immer im Standby mit den Chirurgen, immer wieder haben wir diskutiert, sollen wir L-Watt einbaut, ja oder nein. Es war immer das, man hat immer gesagt, noch ein bisschen zuwarten und siehe da, wirklich nach einer Woche, 10 Tagen ist die Linksventrikelfunktion wirklich so viel besser geworden, dass man die explantieren konnte. Der Patient war zwischenzeitlich auch im akuten Nierenversagen, deswegen musste die Nierenersatztherapie auch fortgeführt werden. Natürlich hat er danach eine profunde Muskelschwäche gehabt. Und eigentlich war das Ganze, der ganze Spuk schon fast vorbei und am 18.10. plötzlich haben so vermehrte Durchfälle angefangen. Auch rezidivierende Tenesmen hat der Patient angegeben. Wir haben also Stuhlkulturen gemacht, das übliche Programm. Abdomen-Leeraufnahmen, das war unauffällig. Jedenfalls hat der Patient dann plötzlich ein akutes Abdomen entwickelt mit Schock, Fieber, Laktatanstieg. Das war also initial, ist dann noch weiter angestiegen am 30.10. Und jetzt die Abdomen-CT. Und hier sieht man ein Bild von deutlich distendierten Dickdarmanteilen und aber auch freier Luft im Abdomen. Und was Sie hier sehen, da unten, das ist das Zökum. Das ist so nach ventral gekippt, also und massiv distendiert und gefüllt. Es hat sich dann herausgestellt, der Patient wurde dann akut operiert, dass eine große Perforation war im Zirkumbereich, ohne dass eigentlich jetzt das ischämische Event unmittelbar davor gewesen wäre. Sondern es war im Sinne, also es geistet durch die Literatur der Begriff Ogive-Syndrom, diese Kolon-Pseudo-Obstruktion mit massiv distendierten Dickdarmanteilen. Das ist natürlich als Folge dieser initialen schweren Splanchnicus-Ischämie auftreten kann. Jedenfalls, der Patient hat das Gott sei Dank überstanden. Es war auch hier wieder schwierig, natürlich den Patienten vom Respirator zu weanen. Er musste dann tracheotomiert werden. Aber doch am 30.11. konnte er dann letztlich stabil verlegt worden. Das ist die histologische Befund, also die Zirkumperforation schon mit Peritonitis. Der Patient konnte dann reoperiert werden im April diesen Jahres, auch von meinem Nachredner, der hat das gemacht, und der linke Ventrikel hat sich recht gut erholt. Ich möchte jetzt die Fragen, die Sie durch vielleicht diese Fallberichte und die Sie vielleicht so ähnlich auch erlebt haben, zusammenfassen für mich und auch meine Nachrede, eine die Fragen auch weiterreichen. Dieses computertomografische Miss in einer akuten Splanchnicus-Ischämie, ist das möglich? Wir wissen ja, die CT ist vielleicht nicht der Goldstandard bei der Diagnose einer Splanchnicus-Ischämie, einer nicht obstruktiven. Natürlich möchte ich auch die Frage an meine Nachredner auch weitergeben zur Pathogenese. Warum tritt eine, wie beim dritten Fall, besonders augenscheinlich, das so viel später nach einem Event auf? Was ist da dahinter? Warum kommt es nicht gleich zur Darm-Ischämie? Und natürlich müssen wir, glaube ich, auch schon auch überlegen, wie können wir aktiv an die Sache herangehen. Gibt es irgendwelche therapeutische Maßnahmen, eine besser zielgesteuerte inotrope Therapie oder eine besser vasoaktive Therapie, die vielleicht möglich macht, dass man solche Fälle letztlich verhindern kann? Und mit diesen Worten und mit dieser Bitte an meine Nachredner möchte ich auch meine Fallberichte schon beenden. Vielen Dank.